1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Ja, Roger, die Entscheidung ist gefallen. Der Trump wird der nächste Präsident in den USA und der Senat kippt ins republikanische Lager. Hast du dir das so vorgestellt?
Nein, es ist ein absolut außergewöhnlicher Morgen, ein außergewöhnlicher Tag, nicht nur für die USA. Ein Tag, wo die Welt wird verändern und man fragt sich, was ist passiert und warum ist das passiert? Was kommt da auf uns zu? Wie fühlt man sich jetzt und was betrifft einem und wie betrifft es einem? Und darüber werden wir reden, weil so etwas in dieser Art hat, glaube ich, niemand erwartet. Einen klaren Sieg von Donald Trump, wo ja das letzte Mal, wo er verloren hat, einen Sturm aufs Kapitol gemacht hat und einen Staatsstreich versucht hat und jetzt also ein Comeback, ein riesiges Comeback geschafft hat. Man kann uns anrufen, wir möchten miteinander reden und natürlich haben wir auch Experten da, die uns versuchen, Antworten geben auf all diese Fragen.
Unsere Telefonnummer da zum sich einschalten ist 0842 01 01 01. Wiederholen 0842 01 01 01. Die Leitungen, die sind offen. Radio 1 am Mittwochmorgen, wir haben den 6. November, es ist 9 ab 10 Uhr. Das ist unser Talkradio zu der Präsidentschaftswahl in den USA. Plötzlich ist alles schnell gegangen, die Entscheidung die ist gefallen. Der Donald Trump wird der nächste Präsident der USA. Da kann man mitdiskutieren auf 0842 01 01 01. Die Radio 1-Hörer Elisabeth schalten wir jetzt auf. Guten Tag, Elisabeth.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen, Elisabeth. Wie geht es dir heute Morgen?
Ja, ich habe es am 4. verfolgt und bin entsprechend ein bisschen auf die Schnurre. Bin sehr erstaunt, aber ich kann sie irgendwie nachvollziehen. Was ich meine Hoffnung habe, ist, dass es der Einzige ist, der wirklich einen Putin kann die Stirn bieten und hoffentlich den Krieg wird beenden.
Ah, er hat gesagt, er will den Krieg oder er kann den Krieg in einem Tag können das beenden. Hat er gesagt?
Ja, das wird nicht so sein, aber... Ich finde, ich glaube, Kamala Harris hat es nicht angebracht. Der Beste nimmt die nicht ernst. Er nimmt weder Frau Baerbock noch Kamala Harris ernst.
Aber wieso sagst du das? Also, ich meine, er kennt sie ja in dem Sinn nicht in der Außenpolitik, aber als Staatsanwältin ist sie ja total hart auftreten und absolut dominierend, muss ich sagen.
Ja, ich glaube halt einfach, also der Putin, wie soll ich das sagen, ist ein Trampel. Und nun Trampel kann mit einem Trampel verhandeln. Ich hoffe, das ist meine Hoffnung.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass es gut kommt. Ja.
Okay, danke Elisabeth. Und man kann uns weiter anrufen. 0842 01 01 01. Am Telefon ist jetzt der Uli Schmid. Uli, bist du da?
Ja, ich bin da, als Ali Hoshi.
Wunderbar. Also er war Korrespondent in den USA lange Jahre, hat sogar einen fantastischen Roman geschrieben, der in den USA und in Russland spielt. Er war auch in Russland Korrespondent und in Israel und so. Meine allererste Frage, wie geht es dir heute Morgen, Uli?
Mir geht es sehr gut, danke.
Okay. Wie geht es der Welt? Wie geht es der Welt? Wie geht es der Welt heute Morgen?
Nicht so gut. Man kann enttäuscht sein, selbstverständlich. Ich gehöre zu den Leuten, die auch nicht ganz verstehen, wie man einen Mensch wie den Trump überhaupt kann wählen, vor allem Frauen. Das ist mir komplett unverständlich. Gleichzeitig hat das überhaupt keinen Sinn. Das ist Politik. Man muss Politik anschauen. Und wenn man jetzt einfach mit einem Trump, wir müssen mit dem umgehen und vor allem die Europäer müssen selbstverständlich sich jetzt gefasst machen auf einiges. Im Übrigen auch die Ukraine und auch Israel.
Also was glaubst du, was ist der Grund gewesen, dass Kamala so wenig Anklang gefunden hat? Die Umfragen sind ja ganz anders gewesen. Man hat gesagt, es wird ganz, ganz knapp. Und wieder einmal falsch, ist nicht so knapp geworden und sie hat ja verloren, nicht nur in den Staaten, wo die Republikaner vorne liegen, in den roten Staaten, sondern auch in den blauen Staaten. Überall hat sie verloren und der Trump gewonnen.
Ja, also die Auguren sind wieder mal absolut zuverlässig gewesen, das ist sehr schlecht gewesen. Sie hat verloren, weil sich die Hoffnungen, die man gehabt hat, auf der demokratischen Seite einfach nicht erfüllt haben. Erstens die Hoffnung, dass man viel Neuwähler kann mobilisieren. In den USA geht es ja immer darum, dass man neue Wähler, die Hälfte der Amerikaner mehr oder weniger hat jahrzehntelang nicht abgestimmt, dass man die kann mobilisieren und an die Urne bringen, zum Beispiel eben mehr Schwarze Asiaten und so weiter, auch Leute, die einfach bisher sich von der Politik nicht angesprochen gefühlt haben. Das ist offensichtlich nicht gelungen. Zweitens haben sehr viele Latinos und auch Schwarze haben für den Trump gewählt. Also haben Trump gewählt.
Und warum? Warum? Deiner Meinung nach, weil er ist ja, ich meine, wenn man sich überlegt, oder wenn man sich das überlegt, 2015, wo er da Trolltreppen runtergekommen ist, hat er ja gesagt, die Mexikaner, die in unser Land kommen, sind alles Vergewaltiger und Mörder und so weiter und so fort. Und hat das immer wieder so. Warum stimmen die trotzdem für den Trump? Oder viele von ihnen?
Ist für eine Art Masochismus. Ich kann es auch nicht ganz genau erklären. Bei den Schwarzen gibt es eine Erklärung, dass der Trump einfach sehr stark in das Bild vom starken, reichen Mensch hineinspielt, wo sehr viele Schwarze, vor allem aus der Rapper-Szene, sehr bewundern. Er ist auch unterstützt worden von sehr vielen Rappern. Auch sein Verhältnis zu Frauen hat dort eine Rolle gespielt. Bei den Latinos kann man sich wirklich fragen, ich glaube auch, dass man mit einem rationalen Modell da nicht herkommt. Aber Fakt ist einfach, er hat sehr viele Latinos, die vermutlich auch einfach Wände in den USA bleiben. Das ist ein Phänomen, das man oft sieht, dass Zuwanderer zu denen gehören, die dann sich umkehren und gegen neue Zuwanderung sind. Also Fakt ist einfach, er hat bei denen auch sehr viele Leute abgeholt, was der Kamala Harris nicht gelungen ist. Und vor allem Frauen. Also das ist der dritte wichtige Punkt. Das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht. Man hat ja immer gehofft auf demokratischer Seite, dass sehr viele Frauen, auch republikanische Frauen, einfach sagen, nein, also sorry, nach dem, was der Trump und vor allem auch sein Vize da, der Vance, über Frauen von sich gegeben haben, über the weird childless cat lady und so weiter, kann man einfach für den Trump nicht stimmen und stimmen für Paris. Das hat sich nicht erfüllt. Und wir haben das Resultat gesehen.
Und was ist eigentlich die Rolle von dem gewesen, oder die Bedeutung von dem, dass sie eine Frau ist wieder, wie Hillary, und noch eine schwarze Frau? Ist sie da damit auch von dem her für sehr viele Leute einfach unwählbar gewesen als Präsidentin und Oberbefehlshaberin von der Armee?
Offenbar ist das zu viel gewesen, hat das einfach viele Leute überfordert. Aber auf der anderen Seite eben könnte man ja auch sagen, ja nein, das wäre auch sehr attraktiv. Die erste amerikanische Präsidentin, eine Frau, die schwarz ist, das wäre doch grossartig, weil die Welt verändert sich, die USA verändert sich demografisch ganz stark. Sie wäre eine würdige Vertreterin gewesen von einer neuen USA, die eben nicht mehr nach einem Modell alten weißen Mann funktioniert. Und von dem haben wir jetzt wahrhaftig in den letzten Jahren genug gehabt. Das wäre eine grosse Hoffnung gewesen und die hat sich nicht erfüllt.
Also, du kennst ja die Ukraine und Russland sehr gut. Du hast es vorhin schon angesprochen. Was meinst du, was passiert da? Der Zelensky hat ja am Trump schon gratuliert, also hat sich da in die Schau geworfen. Etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. Aber wie beurteilst du, was da auf den Zelensky und auf Ukraine vorkommt?
Ja, genau wie du sagst, Zelensky ist sehr schlau, er macht das immer, er reagiert sofort, er ist sehr, wie man so sagt, schon so sagt, proaktiv. Schwer zu sagen, weil beim Trump muss man einfach sagen, man weiß es nie, man weiß nie ganz genau, was er macht. Aber da er ja bekannterweise den Krieg innerhalb von einem Tag kann beenden, wird er, und zwar auf jeden Fall noch, bevor er sein Amt antritt, also das hat er auch wiederholt gesagt, dass er also den Krieg noch ad acta geleitet hat, quasi, bevor er überhaupt im Januar dann eingeschworen wird, wird er sicher aktiv werden. Er wird höchstwahrscheinlich irgendeine Art Initiative lostreten, aber nach all dem, was man jetzt weiß und was man bis jetzt vor sich gegeben hat, würde das auslaufen auf einen Kapitulationsfrieden für die Ukraine und eine Erpressung von Zelensky. Also ganz schlicht und einfach würde ich sagen, wenn du nicht einwillig bist in diese Konditionen, höchstwahrscheinlich Rückgabe von der Krim und vom Donbass an Russland, dann tun wir die Waffenlieferungen einstellen oder so modifizieren, dass es dir schwerfällt. Also er hat auch gewisse Erpressungsmöglichkeiten, wie die Zelensky auf so etwas reagieren würde, wissen wir nicht. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, und das ist etwas, was komplett vernachlässigt wird im Moment, der Putin dürfte nicht so begeistert sein von einem Trump, der da Regie führt. Der Putin ist angewiesen auf den Krieg. Das ist nicht ein Krieg gegen die Ukraine, sondern ein Krieg gegen den ganzen Westen. Das ist die Chimäre, die er aufgebaut hat. Er will permanent gegen den Westen kämpfen. Und wenn da jetzt einer kommt und ihm einfach Dramaturgie praktisch aus den Händen rausnimmt und sagt, so läuft das jetzt, ich bin jetzt der Trump und ich mache jetzt das Ganze, dann glaube ich nicht, dass der Putin da einfach so wird mitspielen. Also man wird es sehen.
Sehr interessante, überraschende Interpretation. So wie der Uli Schmid, er ist eben Kenner sowohl von Russland, Ukraine, wie auch USA. Danke dir vielmals.
Danke. Die könnt weiterhin anrufen auf 0842 3x 01. Wir machen weiter mit dem Experten, mit Arthur Ruttishauser, Chefredakteur von der Sonntagszeitung.
Arthur, guten Morgen. Hallo.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Bist du im Schwimmbad?
Nein, ich bin auf der Straße.
Ah, gut. Also, du hast ja geschrieben am Sonntag in deinem Leitartikel in der Sonntagszeitung, die amerikanische Demokratie und die amerikanischen Institutionen werden da alles aushalten. Jetzt haben wir den klaren Sieg von Donald Trump. Bist du immer noch so zuversichtlich?
Ja, ich meine, Amerika ist eine Demokratie seit 52 Jahren. Und ich meine, bis jetzt ist es immer so gewesen, dass Checks and Balance nicht stärker war als jeder Präsident, der irgendwelche Allmachtsfantasien betreut. Von dem her bin ich zuversichtlich, es bleibt aber ja gar nicht viel anders übrig, weil das Wahlresultat ist, was es ist.
Ja, no, aber die Checks and Balances sind ja faktisch ausgeschaltet jetzt. Also die Kontrollfunktionen von der einen Instanz zur anderen. Er ist jetzt Präsident, er hat den Senat, er hat das Repräsentantenhaus wahrscheinlich und sogar das Supreme Court, also das oberste Gericht. Er kann also fast alles alleine bestimmen und man weiß ja, wie er zum Teil chaotisch vorgeht. Hast du nicht das Gefühl, dass er das wird ausnutzen, die absolut total Macht. Er ist einer, der alle die Autokraten bewundert, eben der Putin, der Kim Jong-un, der Xi Jinping und so. Jetzt nähert er sich mit dieser Konstellation, die sich jetzt präsentiert, fast schon der Machtfülle, die die haben?
Ich glaube es nicht. Oder schlussendlich hast du ja im Senat gibt es ja die Sperrminorität, da braucht 60 Stimmen. Das hat er nicht. Und das Zweite ist, es hat die Konstellation schon viel gehabt und haben gemeint, sie können machen, was sie wollen. Also, der letzte war ja der Obama am Anfang oder auch der Bush am Anfang. Und da hat es einfach immer Bremsen zwischen denen gegeben, teilweise auch von der eigenen Partei. Also ich glaube es nicht, dass das einfach so schnell ausgeht. Das wird nicht
passieren. Was ist deine Interpretation, wieso das Resultat so relativ klar für den Trump und gegen Kamala Harris rausgekommen ist, Arthur?
Ja, gut, dass man was halt ist. Und das ist in Amerika immer wahlentscheidend. Und das ist für uns schlussendlich auch. Ich meine, es kommt darauf an, was der einzelne Mensch denkt, ob es ihm besser geht oder schlechter geht als voran. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber auf CNN hat es eine Karte gezeigt, wo sind die, die am meisten betroffen sind von dieser massiven Inflation, die es gegeben hat in Amerika. Und das sind genau die Leute, die normalerweise Demokraten werden. Und die haben die jetzt gewählt. Das ist die Erklärung. Ich meine, ich hätte den Menschen auch nie gewählt, aber das ist die rationale Erklärung, warum das die Amerikaner in der Mehrheit für den Trump sind.
Also er hat ja irgendwie dann sich verabschiedet, wo dann Corona war, hat er abtreten müssen, sehr widerwillig. Und dann hat es Inflation gegeben. In den meisten Ländern, in der Schweiz, jetzt fast noch am wenigsten Fall diesen Ländern, und die Preise sind aufgegangen, hat es Inflation gegeben. Jetzt haben sie aber die Inflation total oben runtergeholt, ohne dass es eine Rezession gibt, was es ja, du bist ja Wirtschaftsjournalist, das hat es ja fast noch nie gegeben. Das müsste man doch eigentlich sagen, das war ja grossartig, was die Regierung und auch die Zentralbank gemacht hat. Aber das ist denen nicht gut geschrieben worden von den Wählern.
Ja, nein, ich meine, dass die Inflation oben runterkommt, heisst einfach, dass die Preise noch weiter steigen im Moment. Aber sie sind natürlich auf dem höheren Level geblieben.
Aber wieso glaubt man denn, dass der Trump die kann runterbringen?
Das müsst ihr Wähler fragen. Die sagen sich einfach, unter wem ist es mir besser gegangen, unter dem Trump oder unter dem Biden. Und offensichtlich sind es zum Schluss so, unter dem Biden ist es mir schlechter gegangen und nicht besser. Auch wenn wir das von daher vielleicht nicht verstehen.
Okay, also, du bist relativ cool, wenn da du in Zukunft schaust, auch für Europa und für die Schweiz, was da sich jetzt neu als Situation präsentiert mit dem Comeback vom Jahrhundert.
Ich meine, also was jetzt die Schweiz betrifft, macht das ja wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel aus. Ich meine, so der Trump, also die Schweiz hat immer wieder Konflikte mit den USA, meistens aber eher dann, wenn die Demokraten an der Regierung sind, wegen Bankgeheimnissen und anderen Geschichten. Und was Europa betrifft, Ukraine betrifft, ja, das ist mir schon auch mulmig, oder? Ich meine, der wird, nehme ich jetzt mal an, die Unterstützung nicht weitermachen. Auf der anderen Seite muss man auch das sagen. Ich meine, was hat der Biden gemacht? Er hat die Ukraine am Leben erhalten, hat ihnen aber nie genug Waffen gegeben, damit sie den Krieg können. Und das ist natürlich auch ein zynisches Vorgehen.
Gut, also er ist ja bremst worden von den Republikanern im Kongress, oder?
Ja, zu einem gewissen Moment. Aber ich meine, vor einer Woche hat der Enkel gesagt, von diesen 60 Milliarden, die zugesagt bekommen haben, vor einem halben Jahr, mit quasi durchgewunken von den Republikanern, gegen erst 6 bekommen. Ich meine, das muss man einfach wegsehen.
Und da meinst du, da wird der Trump mehr machen?
Ich weiß nicht, ob er mehr wird machen, aber er wird, so wie er ja selber sagt, versuchen, den Krieg zu beenden. Und es wird keinen schönen Frieden geben. Aber wahrscheinlich ist es immer noch besser, als wenn man einen Krieg aufrechterhält und mit für ein Land, wo der Krieg nicht kann gewinnen kann, sondern einfach ausbrüht. Und das ist das, was der Westen jetzt gemacht hat mit der Ukraine. Grosse Worte, aber zu wenig Daten. Und von dem her, ja, auf das wird es rauslaufen.
Soweit Arthur Rutishauser, Chefredakteur der Sonntagszeitung. Danke vielmals dir, Arthur, für deine Informationen und Einschätzungen.
Danke dir.
Danke vielmals. Talk Radio auf Radio 1. Jetzt schalten wir in die USA zum Peter Rossli, Journalist und ist US-Korrespondent, hat für Blickgruppe jetzt die ganzen Wahlen und auch natürlich die Wahlnacht mitverfolgt. Guten Tag, Peter.
Guten Tag oder guten Morgen.
Ich habe genau im Griff,
was für Zeit aus dem Meer
ist. Genau, erzähl mal, was du jetzt in dieser Nacht erlebt hast. Ich habe ja gehört, du bist ja ganz nah dran gewesen, oder?
Also ich bin jeden Morgen um 8 Uhr unterwegs und bin angestanden, um an die Wahlparty zu gehen von den Republikanern in West Palm Beach, und zwar im Convention Center. Und da hat man als Journalist sehr früh müssen reingehen, sein Material dort lassen, wieder rausgehen. Dann ist das geprüft worden vom Secret Service und dann ist man alle 4 Stunden angestanden. Und dann am 4 Uhr am Nachmittag bin ich dann drin gewesen und dann habe ich angefangen, über das zu berichten, was dort passiert ist. Und man hat sehr früh an dem Abend gemerkt, dass es eigentlich gut aussieht für Donald Trump, und zwar, wo die ersten Zahlen reingekommen sind von Virginia. Das ist ja kein Swing State, sondern das ist ein Staat, wo Donald Trump einfach viel besser abgeschnitten hat, als dass man das erwartet hat. Und dann ist eigentlich die Party losgegangen. Was ich noch ein hübsches Detail gefunden habe, ist, serviert worden ist französische Rotwein. Also bei der America, Make America Great Again Party hat man nicht kalifornischen Wein, sondern französischen Wein.
America first, hä?
Genau, genau.
Also die Bibel hat er ja in China drucken lassen. Seine eigene Bibel, die er verhökert für 60 Dollar. Und wie ist denn das gewesen, die Stimmung? Was haben die Leute dort gemacht und gesagt? Das ist ja unglaublich lang gegangen, bis dann irgendetwas Richtiges passiert ist.
Also die Stimmung war recht gelassen. Die Leute sind fröhlich geworden, je länger das der Abend gegangen ist. Es war eine konservative Crowd gewesen. Also wirklich so, alle haben rote Anzüge angehabt, rote Hüte, und die Frauen haben rote Kleider angehabt. Und je länger das der Abend gegangen ist, desto mehr ist man sich in den Armen gelegen. Und die Leute sind dann vorgegangen an die Bühne und die haben dann gewartet, bis der Donald Trump und sein Wahlkampfteam reingekommen sind. Und dann hat der Donald Trump die Rede gehalten. Und nach der Rede hat man sehr schnell müssen die Halle verlassen. Also wir Journalisten haben 30 Minuten gehabt, um unsere Sachen zusammen zu räumen. Und dann ist der Secret Service gekommen und hat uns wieder rausgeschickt.
Wie hat er auf dich gewirkt, Donald Trump, bei seiner Rede und bei seiner Performance mit seinem ganzen Umfeld?
Also was mir aufgefallen ist, ist ein Wort. Und zwar das Wort, das er sehr am Anfang von der Rede verwendet hat, das ist Healing gewesen. Also ich habe mit Donald Trump wirklich das Gefühl gehabt, er hat eine demütigere Rede gehalten, als das während dem Wahlkampf war. Dann hat er sein ganzes Team vorgestellt und hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, auch noch etwas zu sagen. Zum Teil ist der eine oder andere ein bisschen peinlich, etwas zu sagen. Und er hat eigentlich schon den J.D. Vance lanciert für 2028. Also er hat mehr oder weniger gesagt, der J.D. Vance sei der, der dann sein Erbe weitertreibt. Also er ist viel demütiger gewesen, als dass ich ihn erlebt habe bei anderen Wahlkampfauftritten.
Also er hat fast schon scheu gewirkt, aber auch ein bisschen müde, habe ich gefunden. Und vielleicht hat er einfach selber nicht daran geglaubt, die ganze Zeit, dass er so einen grossen Sieg kann einfahren kann und ist jetzt da gestanden und denkt, es ist ja unglaublich, was ich da alles erleben darf.
Ich glaube, was er nicht gedacht hat, ist, dass es so früh schon klar ist, weil wir haben ja alle ein bisschen erwartet, dass es Tage, wenn nicht sogar Wochen geht, bis das Resultat steht. Auf der anderen Seite, wir wissen langsam, dass der Donald Trump in den Umfragen immer schlechter abschneidet als dann beim Wahlresultat. Und das ist in dem Jahr ganz besonders gewesen, obwohl man muss sagen, in den letzten 4-5 Wochen hat sich die Umfrage schon in seine Richtung bewegt. Also ich bin letztendlich nicht überrascht, dass er so deutlich gewonnen hat.
Aber die Umfrage am Schluss hat geheißen, es wird die knappste Wahl aller Zeiten und so. 0,5%, 0,3%, 0,25% werden entscheiden. Und dann ist es ganz anders rausgekommen. Und ich glaube, die Umfrageinstitute haben ja die Lehren gezogen aus den letzten Wahlen und haben das eben irgendwie eingebaut, dass da immer ein bisschen der Donald Trump ein bisschen zu wenig gut wegkommt. Und trotzdem sind sie falsch gelegen.
Ich habe heute Abend ein paar Leute gefragt, genau die Frage gestellt, und die haben mir dann gesagt, wenn es heisst, es werde knapp, dann sei es klar, dass der Donald Trump führe, weil letztendlich sehr viel Bias da drinnen ist und dass man quasi den Donald Trump immer schlechter einschätzen, als er tatsächlich abschneiden. Und genau so ist es rausgekommen.
Du bist ja Rallyes sowohl von ihm wie auch von der Kamala. Warum hat sie da nicht irgendwie besser punkten können? Was meinst du?
Ich glaube, das grösste Problem von der Kamala Harris ist, dass die Begeisterung, die man darüber geschrieben hat, die ist nicht real gewesen. Das war eine Begeisterung gewesen für die Aussicht, den Donald Trump zu schlagen, aber nicht für Kamala Harris. Kamala Harris hat nicht wirklich connected mit den Leuten. Also sie hat keine Beziehung können aufbauen. Und ich glaube, das grösste Problem von der Kamala Harris ist, dass sie keinen möglichen Grund hat können bieten, warum man sie soll wählen, ausser, dass sie eben nicht der Donald Trump ist. Und das ist letztendlich zu wenig gewesen, um die Wahl zu gewinnen. Und ich glaube, man kann sagen, dass Kamala Harris keine gute Kandidatin gewesen ist.
Soweit Peter Hostli, direkt von der Trump Party in West Palm Beach. Dir trotzdem noch einen guten Morgen. Bei dir ist es noch ein bisschen früh, es ist noch ein bisschen Nacht. Was hast du vor für heute?
Ja, ich muss noch ein paar Artikel schreiben und ich kann noch nicht ins Bett. Ich muss noch ein bisschen arbeiten.
Finde ich richtig. Gut. Also, super. Danke vielmals, Peter. Danke. Direkt nach West Palm Beach.
Talk Radio auf Radio 1. Wir sind gerade wieder zurück. Das ist Talk Radio hier auf Radio 1, 10.36 am heutigen Mittwoch, 6. November. Ein neuer Präsident, Donald Trump, er hat es geschafft, zieht ins Weiße Haus ein. Und da wollen wir darüber diskutieren in diesem Talk Radio und mit den Hörerinnen und Hörern. Am Telefon haben wir jetzt den Bruno. Guten Tag, Bruno, du bist auf Sendung.
Ja, guten Morgen.
Hallo Bruno,
sorry. Sorry,
Roger, geht's gut? Ah, ja, geht es so. Hast du bessere Morgen erlebt und bessere Nächte? Habe die ganze Nacht nicht geschlafen.
Oh,
wirklich, keine Minute. Keine Minute, aber gut. Also jetzt, ist immer schlimmer geworden.
Zu meiner Meinung zum Trump. Ja. Ich habe das vorausgesehen, dass er gewählt worden ist. Und ich sehe ja jeden Tag im Internet oder im Fernsehen, dass er immer die Faust zeigt. Dann soll er auch dafür schauen, wenn er schon
Hallo?
Ein kleiner Unterbruch.
Sollen schauen, dass er die Krieg beendet in Gaza und in Afghanistan und
überall? Das ist kein Krieg mehr.
In Afghanistan? Nein, aber in Russland vor allem und in Gaza, im Irak, dass er mal verhandelt mit dem Putin und mit dem Netanyahu. Das wäre mal gut, dass er einen Weltfrieden hinbringt, wenn er schon blöffelt und die Faust zeigt. Dann soll er zeigen, was er kann. Das ist jetzt meine Meinung.
Okay, danke vielmals,
danke, Bruno. Sehr danke. Lieb, danke okay. Für die Meinung. Weiter
wäre schön, wenn es passieren würde.
Absolut, weiter haben wir da den Radio 1 hören, den Willi.
Ja, hallo.
Der Willi. Wieder einmal.
Ja, ich bin's wieder einmal.
Ja, sorry, Willi. Lang nicht mehr gehört. Also.
Lang nicht mehr gehört, ja. So lange nicht mehr. Ja gut, die Amerikaner können die Regierung über was verdienen. Das ist so.
Ich meine, das ist ja habe ich mir auch gesagt. Sie sind also selber schuld. Also, ja, wenn sie einfach das alles ausblendet und immer sagen, hey, das hat A nicht gesagt und B, wenn es gesagt hat, hat es nicht gemeint und so, dann, ja, dann ist es so. Nur ist es ein bisschen problematisch, weil es ist ja nicht irgendeine Bananenrepublik irgendwo in Zentralamerika, sondern es geht um die USA, die grösste Weltmacht und die grösste Wirtschaftsmacht.
Das stimmt, dass die grösste Weltmacht ist und die grösste Wirtschaftsmacht. Wie lange noch ist es natürlich fraglich mit der Wirtschaftsmacht. Aber weißt du, wenn du die Wahl hast zwischen einem Kuhfladen und einem Rossbullen, weißt du einfach, das ist scheiße, oder? Und ich meine, auch Demokraten, die sind nicht besser. Also, das ist einfach, sie tun sich ein bisschen eloquenter ausdrücken als er. Aber er hat ja mal gesagt, er könnte auf der 6th Avenue einen Schwarzen verschüssen und käme nicht ins Gefängnis. Dann haben sich alle aufgeregt, dass er das sagt. Aber schlimm ist, ob er das Recht hat.
Absolut.
Der könnte das wirklich machen. Der könnte das wirklich machen. Und das Land, ich gehe seit 50 Jahren, wir haben es einfach nicht so richtig gemerkt, aber in den letzten Jahren merkt man, es geht einfach zur
Sau,
es geht ab.
Das stimmt
nicht.
Das ist
die Demokratie, die
es mal war. Nein, das stimmt nicht. Amerika wirtschaftlich war auf dem gleichen Level im Jahr 2000 wie Europa. Und jetzt ist das Durchschnittseinkommen in Amerika doppelt so hoch wie Europa.
Und wenn man ja, sagt, schaust du mal das Einkommen an, und schaust das von Macau an und schaust das von den Chinesen an. Amerika ist auf dem Ab. Geht bergab, glaub mir, einfach fahren mal durch Amerika durch, nicht Highway. Auch da mache ich Querstraßen und so. Geh mal in den Süden, musst mal schauen, das pfeift zum letzten Loch aus das Land. Das ist ja so. Das kann man nicht recht sein. Da musst du irgendeine Brücke, und da heisst es, gesperrt, musst du die 20 Meilen weiternehmen, weil die ist halt kaputt. Ja, man wird sich vielleicht über das Mann, man kann holen. So läuft es
dann. Wenn wir schauen, ob der Trump die Brücke.
Nein, das ändert er auch nicht.
Weil er macht ja immer Infrastructure Week, hat er gemacht, nur hat er nie etwas dann gemacht in dieser Woche. Aber es
gleich. Ja, aber macht er nicht.
Das
glaubt ihm einfach. Das ist ein anderes Problem. Die Leute, der grosse Durchschnitt der Amerikaner ist nicht sehr gebildet. Das ist einfach so. Die wollen können in den Super Bowl schauen und genug zu essen auf dem Tisch haben und dann ist es mehr nicht. Brot und Spiele lange denen. Das ist einfach so. Das ist eine ganz kleine Gruppe, die sich um Politik kümmert, die sich ein bisschen mehr schert um den Rest der Welt. Ich meine, denen geht's, wenn du mit einem New Yorker redest, dann weiss er gerade noch, wo der Jersey liegt und nachher weiss er es nicht mehr. Und einer noch mal verlangt, ich liege noch irgendwo in Europa, das weiss er auch noch. Und dann ist es aber.
Naja, also ist ein bisschen radikal.
Nein, ist nicht radikal. Ich habe mit Amerikanern geredet, da haben sie mich gefragt, du kommst aus Europa, was sollen wir besuchen? Wir wollen auf Europa. Ja, wie lange? Ja, wir wollen ganz Europa in 10 Tagen machen. Ich sage, ja, ist ein bisschen wenig. Ja, ist ein bisschen wenig. Aber wenn er mich fragt, ja, meine Frau geht auf Paris, was kannst du uns empfehlen? Sage ich, also wenn er schon zu Europa geht, könnt ihr ein Handy schauen, ist ganz speziell. Ja, warum? Sag ich, ja, die haben keine Straße. Ja, sie haben keine Straße. Ja, weil das auf dem Wasser liegt, hat noch keinen Hell. Ja, was ist denn mit dem Auto? Also ich wüsste nicht mal das Minimalste, was ich einfach voraussetze.
Ja, gut. Jetzt haben sie einen neuen Präsidenten und so. Und,
ja, vergiss das.
Den haben sie jetzt gewählt. Die Leute, die du so beschrieben hast. Und ein paar andere dazu. Danke, Willi.
Danke vielmals, Willi.
Wunderbar. Schönen Tag.
Danke, schönen Tag, Willi.
Am Telefon ist der Markus Somm. Wir haben ja am Montag miteinander geredet bei Roger gegen Markus. Und dort hast du gesagt, Kamala Harris, die könnte mit absoluter Bestimmtheit, hast du das gesagt, ich kann mich mit Prognosen zurückhalten. Warum bist du dir so sicher gewesen, Markus?
Ja, weil ich natürlich den Umfragen geglaubt habe, die gesagt haben, es ist sehr, sehr knapp. Und es ist ja jetzt auch knapp gewesen, das stimmt.
Aber nein, es war nicht knapp gewesen.
Ja, also ja, stimmt. Es ist weniger knapp gewesen, als man denkt. Aber ich habe den Umfragen geglaubt. Und wenn es ganz, ganz knapp ist, habe ich einfach das Gefühl gehabt, der Grand Game der Demokraten ist eigentlich immer noch besser. Sie können besser mobilisieren als die Republikaner, aber wie wir jetzt heute herausgefunden haben, offensichtlich nicht.
Gut, und du hast ja die Entwicklung eigentlich immer befürwortet. Ich habe immer noch gesagt, deine Prognosen sind immer falsch. Ich hoffe, einmal ist sie richtig. Jetzt ist sie wieder falsch gewesen. Gut, also man kann mit dir über das nicht reden, ernsthaft, was in Zukunft passieren soll. Trotzdem die Frage. Der Trump hat ja viele Drohungen ausgesprochen. Er werde am ersten Tag Diktator sein, er werde Millionen deportieren, er werde die politischen Gegner ins Gefängnis rühren und vieles mehr. Was davon wird er dann auch einsetzen? Was meinst du?
Also ich hoffe, dass er jetzt sofort aufhört mit Lawfare. Und das sollte aber der Joe Biden machen. Ich finde, Joe Biden sollte...
Lawfare, kannst du erklären, was das ist?
Also das ist die Art, die sich in Amerika durchgesetzt hat, dass man den politischen Gegner mit der Justiz bekämpfen, Prozess macht und so weiter. Da sind beide Parteien berühmt dafür und ich finde, es ist sehr wichtig, dass das aufhört. Und das ist, da kann der Joe Biden einen Beitrag leisten, er soll seinen Sohn begnadigen, aber er soll gleichzeitig auch andere Leute begnadigen auf der Seite von Trump. Er soll die Prozesse aufhören und gleichzeitig sollte Trump wirklich keinen einzigen Prozess anstrengen gegen irgendjemand von der Administration Biden. Das wäre meiner Meinung nach ganz wichtig für das Klima im Land. Das muss jetzt mal aufhören, die Polarisierung.
Aber du meinst, das wird er machen? Ja. Kann er das machen?
Ich hoffe, bei seiner
Rede, die er da gehalten hat, hat er sehr verbindlich und fast schon mild gewirkt. Nicht mehr so wie in der Kampagne. Meinst du, das hält er länger als 24 Stunden durch?
Ja, das sehen wir jetzt. Also, er hat es ja vor 4 Jahren, also er hat es ja das letzte Mal nicht gemacht. 2016 hat er ja gesagt, Hillary Clinton, lock her up, und er hat nichts gemacht gegen Hillary Clinton. Ich glaube nicht, dass er das macht. Ganz ehrlich, ich glaube es nicht.
Gut.
Ich glaube sowieso, dass es eine ganz andere Präsidentschaft wird, weil er hat jetzt sein Mandat für 4 Jahre und es ist klar, er kann nachher nicht mehr herankommen. Das wird aber auch seine Gegner dazu führen, dass sie nicht mehr auf diese Art losgehen
wie vorher. Also hat er gesagt, er das Problem mit der Ukraine an einem Tag lösen. Wie wird die Lösung deiner Meinung nach aussehen an diesem Tag?
Ja, da ist auch das Prinzip Hoffnung bei mir. Ich hoffe nicht, dass er zu viel nagelt. Ich glaube, es ist wichtig, wenn er etwas
nagelt. Probiert. Wem nagelt?
Ja, Putin natürlich. Oder? Der Punkt ist schon, ist ja klar, er muss einen Kompromiss anbringen zwischen der Ukraine und Russland. Und dann geht es darum, wie weit wird er oder wie weit zwingt er die Ukraine nachzugehen. Und da gibt es Sachen, die ich finde, kann man vertreten, aber dann müssen die Russen auch etwas bringen. Und eigentlich finde ich, die Russen müssen akzeptieren, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und wenn sie das akzeptieren, dann finde ich, kann man auch über Grenzen reden.
Aber meinst du, das wird der Putin je machen? Das glaube ich nicht, aber... Gut, das steht offen.
Das ist offen.
Aber die Frage ist, wo real ist. Wird Trump der Ukraine weiterhin Hilfe zukommen lassen oder nicht?
Ich glaube, er wird eben so pokern. Er wird einerseits mal Zelensky sagen, wenn du dich nicht bewegst, dann gebe ich dir gar nichts mehr. Dann bist du am Ende. Und er wird aber dem Putin das Gleiche sagen. Er wird dem Putin sagen, schau, du musst nachgehen, sonst werde ich die Ukraine so unterstützen, dass die nach den Toren rauchen. Ich glaube, das macht er schon auf diese Art. Wie es dann nachher rauskommt, keine Ahnung. Oder? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Roger, da sind wir uns einig. Die Ukraine ist für mich die grösste Blackbox, was den Donald Trump betrifft. Bei allen anderen Sachen bin ich sehr zuversichtlich, das kommt gut. Bei der Ukraine nicht.
Also, eine andere Sache, wo du auch sagst, Birrenweich, hast du mehrfach gesagt, er will Zölle aufentun, also den Freihandel abschaffen, auch die Global Wirtschaft und alle Ökonomen haben gefunden, das sei ein Unsinn, 10, 20 und mehr Prozent Zölle aufentun, weil das wird nur die Inflation anheizen. Wird er das umsetzen, deiner Meinung nach?
Das ist noch schwer zu sagen. Er wird sicher mal wieder angekündigt, weil er wird pokern. Er hat ja das gerne, er tut immer so verhandeln. Aber gleichzeitig habe ich jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, Elon Musk wird eine riesige Rolle spielen in dem neuen Kabinett. Irgendwie in einer Art. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die amerikanische Industrie wird eine grosse, grosse Rolle spielen in dieser neuen Administration. Und da wird der Trump sich auch belehren lassen, eines Besseren. Oder dann halt nicht. Und wenn es schief rauskommt, dann wird das wieder korrigieren. Ich habe immer noch das Gefühl, der Trump ist kein Ideologe. Trump ist eigentlich Pragmatiker, wie das die meisten sind, die Unternehmer sind.
Also, es bleibt mir also nichts übrig, nochmal 4 Jahre mit dir über den Trump zu streiten. Nein, das ist ja
das eine. Ist brutal.
Ja, das ist gemein, etwas vom Schlimmsten. Ja. Also, ich meine, neben allem anderen, was natürlich viel schlimmer ist. Aber da habe ich gedacht, das ist jetzt also schon noch.
Oh. Das ist aber meine Prognose. Ich habe auf Harris gehofft, die ich gefunden habe.
Das weiß
ich. Wäre doch schön, wenn mit Roger Schawinski nicht mehr streiten.
Genau.
Nein, aber darf ich etwas sagen, was ich wirklich wichtig finde. Also, ganz ehrlich. um was ist es heute gegangen? Und das finde ich schon wichtig. Ich finde, Harris hat wirklich nicht dürfen gewinnen, weil erstens ist sie wirklich zu links für die amerikanische Durchschnittsbevölkerung. Sie ist progressiv, sie ist woke. Sie bringt alle die sehr, sehr linken, falschen Rezepte, die wir in der Schweiz auch haben. Deshalb hat sie nicht dürfen gewinnen. Und zweitens, sie hat so nichts gesagt, was sie wirklich machen will.
Sie hat viel mehr gesagt als Donald.
Nein, sie ist wahnsinnig ausgeglichen. Bei Donald Trump weiss man seit 8 Jahren, was er macht.
Nein.
Bei ihr überhaupt nicht. Es war ein Aufstand von der Demokratie und das ist ein gutes Ergebnis. Von dem her muss man sagen, ist ein gutes Ergebnis.
So weiter, Markus Sommer. Am nächsten Montag werden wir weiter über das diskutieren. Leider auch in den nächsten 4 Jahren, befürchte ich. Also dir noch einen guten Tag, gell?
Ja, dir auch. Ciao.
Also nächste Montag übrigens der Live. Roger gegen Markus, live on Tour aus dem Schubiger Möbel. Jetzt gehen wir weiter mit dem SVP-Nationalrat, Freddy Herd.
Freddy, danke vielmals, dass du kurz Zeit gefunden hast.
Hallo,
Roger. Wie empfindest du das Wahlresultat? Wie kommt das bei dir an?
Ja, ich glaube, es ist vor allem ein Schlappen für die Demokraten auf der ganzen Linie. Also sie haben nicht nur die Präsidentschaft verloren, sondern auch noch den Senat und das Haus, wo ja schon in Hand war, von den Republikanern, bleibt in der Hand. Also es ist eigentlich ein total Republikaner, ein total Niederlage für Demokraten.
Mhm. Findest du das gut, dass der Trump nochmal Präsident wird?
Ja, ich bin natürlich nicht Amerikaner und am Schluss muss das der Stimmbürger in den USA entscheiden.
Aber du bist SVPler, also du bist ja, eigentlich automatisch immer für den, der rechts ist, oder? Verstehe ich das richtig?
Ich bin natürlich politisch näher, aber seine ganz, wie soll ich jetzt sagen, seine Auftritte sind teilweise natürlich schon ein bisschen speziell, aber Harris ist mir natürlich schon zu weit links. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr wählen
musste. Wieso? Wärst du eventuell doch noch von ihr überzeugt worden? Oder abgestoßen, umgekehrt vom Donald?
Nein, ich glaube, Harris hat einfach, also ich glaube, Demokraten das einfach schlecht gemacht. Ich meine, die Harris eigentlich immer als Lichtgewicht angestellt und nachher ist sie auf einmal, wo man dann gemerkt hat, dass die beiden altersschwach ist, hat man sie dann auch gejubelt als Superkandidatin und sie hätten einfach sollen, die beiden nicht sollen voran aufhören und sie hätten sollen Vorwahlen machen, wie das üblich ist in den USA. Also Demokratiepartei intern walten lassen, da wäre vermutlich auch ein anderer Kandidat gegenüber Trump antreten. Insofern haben sie es selber vermasselt. Unter Trump muss man sagen, es ist ein Stehaufmännchen. Also es hätten ja nicht mehr viele Leute auf ihn gewettet. Das ist vielleicht auch die USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und da muss man Trump durchaus auch ein Lob machen. Also er hat sich können durchsetzen.
Wie viel spielt das eine Rolle, dass sie eine Frau ist und noch eine schwarze Frau? Was meinst du? Du kennst ja die Kreise, eben die rechten Kreise. Auch ein bisschen besser.
Nicht einmal so gut wie du, vermutlich.
nein, ich komme jetzt.
Ich wohne ja in der Schweiz. Und ich
schon gut, aber bist du auch schon mal zu Amerika gewesen?
Ich glaube, klar, es gibt natürlich Rassismus, gibt es immer. Also es gibt immer sicherlich Amerikaner, die für eine schwarze Frau wählen. Aber hankerum kann man natürlich sagen, es gibt Schwarze, die nie jetzt würden. Ein weisser alter Mann wählen, also das ist ja vielleicht ein bisschen gegenseitig, aber ich glaube, über das ganze Band muss man sagen, Trump hat vermutlich auch Finstimmen geholt bei schwarzen Amerikanern.
Eben, und vor allem bei Latinos, oder? Unglaublich.
Ich würde nicht sagen, es sei ein Präsident von den Weissen, also die Rassenfrage kann man jetzt da sicherlich nicht bringen. Und ich glaube, Kamala Harris hat einfach echt keinen guten Wahlkampf gemacht, sie hat kein Programm gehabt. Sie ist natürlich als Vizepräsidentin auch haftbar gehalten worden für die Politik, die die Demokraten gemacht haben. Und wenn wir schauen, wie die Preise sind, die Inflation, und das ist ja immer die grosse Frage, die sich die Amerikaner stellen, da mal geht es um besser wie vor 4 Jahren, oder geht es um schlechter wie vor 4 Jahren. Und wenn sie dann eben sagen, es geht um schlechter, dann wollen sie einfach um Lächeln.
Wenn wir die Frage wieder in der Schweiz stellen, um die Regierung irgendwie zu wählen, wie wäre da die Antwort?
Ja gut, man kann glaube unser System einfach nicht vergleichen.
Nein, aber gleich, aber wir haben ja alle jetzt erlebt, wir haben die Pandemie gehabt, wir haben nicht einmal so große Inflation gehabt wie alle anderen Staaten, aber die Leute jammern da auch über die höheren Preise. Und ja, haben das Gefühl, wenn jetzt die Regierung wechselt, dann gehen die Preise wieder runter?
Ja gut, aber die haben ein Zwei-Parteien-System. Das ist natürlich anders. Wir haben eine direkte Demokratie. Wir können über jetzt die Krankenkassenvorlagen abstimmen und so weiter.
Immer gegen die SVP, ja?
Nein, wir können über Steuervorlagen abstimmen. Es ist natürlich, wir haben es natürlich auch ein bisschen selber in der Hand, oder? Und in diesen parlamentarischen Demokratien ist es natürlich einfach, da kannst du wählen alle vier Jahre und dann bist du denen eigentlich ausgeliefert. Also, man kann das nicht ganz vergleichen. Und wir haben ja überall haben wir mehr Parteien.
Ist ja klar.
Das ist, also
ist ja noch klar. Es ist mir nur darum gegangen, die Frage, ist uns vor vier Jahren besser gegangen? Wie würde man darauf antworten? Aber etwas anderes, Albert Rösti, euer Bundesrat, hat ja gesagt, er tendiere zum Trump. Und viele in der SVP auch, viele auch in eurer Partei, tendieren da zum Putin. Was meinst du dazu?
Ja, also ich kann das nicht zum Putin tendieren. Das ist vor allem. Das sind so Thesen von der linken Medien. Also ich glaube, wir sind vor allem...
Linke Medien?
Ja,
Wer sind die linken Medien?
Wir politisieren in der Schweiz. Und ich meine, mich hat das auch, dass das RTS, dass der Westschweiz an den Nebelspalter ist gefragt, wählen Sie Trump oder Harris? Und dann habe ich einmal umgeschrieben, jetzt krank sagen, weil ich kann ja die gar nicht wählen. Also was soll ich mich da dazu äußern? Also es wird natürlich vielfach auch... Wie gesagt, man wird da einen amerikanischen Wahlkampf auf die Schweiz umgemünzt und da gehen die Leute fragen, wie wählen sie. Und ich meine, ich kann ja nicht wählen.
Aber dass der Albert Rösti sich da geäussert hat und hat gesagt, ich habe mich als Albert Rösti geäussert, nicht als Bundesrat.
Ja, gut.
Wie findest du das?
Also, wenn du Bundesrat bist, dann bist du immer Bundesrat.
Eben.
Sogar wenn es neun Eis ist in den Berghütten oben. Also, du bist einfach Tag und Nacht und 24 Stunden Bundesrat, sogar eine Schlafnacht im Bett. Und
du bist immer Nationalrat. Danke vielmals!
Ja, ist einfach ein bisschen so, aber man darf das auch nicht überbewerten.
Nicht überbewerten, finde ich auch. Okay, so weiter, Freddy. Danke dir vielmals und einen schönen Tag. Tschüss, ciao, merci.
Talk Radio geht weiter in der nächsten Stunde nach den News.
Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Lütet Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Die zweite Stunde, der neue Präsident heisst Donald Trump in den USA, obwohl noch nicht ganz alles klar ist und auszählt, aber ich glaube, da gibt es keine Überraschung mehr.
Überhaupt nicht, nein, das ist alles klar. Wir müssen jetzt noch zwei ganz wichtige Aspekte in dieser zweiten Stunde besprechen, die wir bis jetzt nicht angeschaut haben. Nämlich die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Börse, aber auch auf die Wirtschaft generell und auch auf die militärische Situation, beispielsweise in Europa, wo wir natürlich direkt betroffen sind. Dazu haben wir auch Experten in dieser Stunde. Und man kann uns weiter anrufen. 0842 01 01 01.
Talk Radio auf Radio 1 um 8 ab 11 Uhr. Mittwoch, 6. November, mit einem neuen US-Präsidenten, der heißt Donald Trump. Und darüber reden wir heute Morgen hier bei uns mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski und mit Hörerinnen und Hörern und Expertinnen und Experten. 0842 01 01 01. Da haben wir den Radio 1-Hörer Jakob. Guten Tag.
Hans Jakob Heitz ist mein Name.
Hans Jakob Heitz. Und
ja. Roger Grütz, wir kennen uns von langer Zeit.
Nicht ganz unbekannt, jawohl, genau. Ja. Also, erzähl
ich
mal.
Ich möchte ganz kurz Folgendes sagen. Ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir Schweizer Klarheit schaffen, wo wir stehen, wo wir hingehen wollen. Es ist müßig, jetzt sich zu ärgern oder zu freuen, was in Amerika abgeht. Wir haben unsere Probleme und die sind nicht gelöst. Und ich bin der Meinung, wir müssen eine starke Position schaffen, und gute Verbündete finden weltweit.
Und wie macht man das als Schweiz?
Indem man mal eine saubere Eigenständigkeit definiert, denn wir sind stark, wir haben Chancen, wir haben gute Leute und wir wollen das jetzt einfach mal nutzen und uns nicht ablenken lassen von anderen und im Wissen darum, dass es eine schwierige Situation ist, generell sicherheitspolitisch und wirtschaftspolitisch.
Aber die Schweiz ist ja eigentlich gut gefahren, besser als andere europäische Länder. Wir haben weniger Bürokratie als viele Länder in der EU. Amerika ist eigentlich gut unterwegs wirtschaftlich. Also was könnte man da besser machen?
Eben, das besser verkaufen und intern Politik in der Schweiz bemüht sich jetzt stundenlang mit Detail um irgendwelche Zusammenarbeit mit den EU-Verträgen und so weiter und so fort. Da kommen wir nie dazu. Das ist verlorene Zeit. Wir müssen Eigenständigkeit dokumentieren.
Okay, danke vielmals. Auf jeden der Jakob. Hans-Jakob Heitzen, wie wir alle, wenn wir schauen, ob wir das Ganze dann auch anbringen. Danke dir vielmals, Hans-Jakob.
Danke vielmals. Schönen Tag. Und jetzt haben wir einen profunden Kenner von Amerika am Telefon, der Thomas Bohrer. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Thomas, du bist ja Trump-Anhänger und hast im Vorfeld gesagt, also wie geht es dir jetzt heute Morgen, eigentlich das erste Mal? Hast du schon jubilierend, hast mir, glaube ich, ein SMS geschickt, der alte Bohrer hat halt doch recht.
Es ist nicht so, dass ich ein Trump-Anhänger bin, sondern bei der Wahl, wo man einfach zwei Personen hat, auch zwei Systeme, bin ich für das System gewesen, wo ich schon vier Jahre kennt habe, wo ich gesehen habe, was passiert. Heute habe ich gejubelt. Was ich froh bin, ist, dass die Wahl klar entschieden worden ist, dass wir jetzt nicht tagelang Strittigkeiten, Unsicherheit haben und dass es der Trump auch gelungen ist, das Popular Vote, also das Volksmehr zu machen, damit es keine
Diskussion. Das erste Mal übrigens, ja. Das hat er bis jetzt zweimal nicht geschafft.
Richtig, und jetzt gilt es, dass man ihn an diesen positiven Versprechungen, die er gemacht hat, behaftet, dass er die Wirtschaft in den USA wieder vorantreibt, vor allem für die Arbeiter, für die Vergessenen. Man sieht immer nur die US-Börse, die nach oben geht, aber wenn man in diesen Städten, gerade Detroit, mittleren Westen rumgeht, dann ist die USA einfach wirklich ein Land, wo man Sorgen macht.
Also das stimmt natürlich nicht in dem Sinn, weil sind jetzt mehr in der Autoindustrie angestellt in Amerika, als es je vorher gewesen sind. Aber etwas anderes, du hast ja gesagt, wenn er gewinnt, nicht darauf hören, was er sagt, sondern was er macht. Er hat aber gesagt, bei seiner ersten Amtszeit oder vorher, er will das Abtreibungsgesetz abschaffen, mittels seiner Supreme Court Kandidaten, hat er gemacht. Er hat gesagt, er will die Steuern für die Superreichen senken, hat er auch gemacht. Hat er noch gesagt, er will eine Mauer bauen gegen Mexiko, and Mexico is gonna pay for it. Das hat er nicht gemacht, mit Mexikanern nicht zahlt. Aber das meiste andere hat er also gemacht. Also wenn er jetzt gesagt, ich bin Diktator am ersten Tag, ich höre meine politischen Gegner ins Gefängnis und so weiter und so fort, muss man doch das ernst nehmen.
Also wie gesagt, ich bin Diktator am ersten Tag. Ich habe gesagt, ich bin für einen Tag Diktator und wie jeder Präsident, wie der Biden das gemacht hat und Präsidenten vor ihm, wird er am ersten Tag Executive Orders, also Verfügungen aufheben vom vorgegangenen Präsident und neue machen. Und das wird er sicher bezüglich Migration machen, weil das ist ungefähr das zweitwichtigste Thema gewesen nach der Wirtschaftslage. Die Migration hat einen Großteil der Amerikaner betroffen, die illegale Migration, und die wird sicher angegriffen.
Er hat gesagt, welche Millionen von Illegalen will er möglichst schnell deportieren. Er hat übrigens in seinen Golfclubs, wie man weiss, hat er selber Illegale während Jahren angestellt gehabt. Und wenn die Illegalen, du kennst Amerika noch viel besser als ich, wenn die alle die Illegalen ausgeschafft werden, wer pflückt dann alle die Früchte in Kalifornien?
Der Trump ist zwar kein Berufspolitiker, aber er ist mittlerweile auch sehr politisch. Und wir wissen ja, dass Politiker vor der Wahl viel versprechen, wo sie dann nicht alles halten nach der Wahl. Das wäre bei der Präsidentin Harris genau gleich der Fall gewesen. Der Trump kann nicht alles, was er versprochen hat, umsetzen. Es braucht dazu eine Zustimmung vom Parlament.
Aber der hat zwar die Mehrheit.
Er hat zwar die Mehrheit im Senat, und? Aber er hat vielleicht nur eine ganz knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus.
Das lange.
Und ja, aber die stimmen halt nicht wie im Deutschen Bundestag mit den Stimmen der Regierung gegen die Stimmen der Opposition, sondern da gibt es ganz viele moderate Republikaner, die das werden verhindern. Also wie gesagt, vor vier Jahren ist die Welt nicht untergegangen, wo der Trump an der Regierung war und sie wird auch jetzt nicht
untergehen. Aber es ist fast untergegangen, amerikanische Demokratie ist fast untergegangen. Nein. Am 6. Januar 2021.
Ja, also wie gesagt, das ist das Narrativ, das in den westlichen Medien verbreitet.
Stimmt's nicht.
Wenn man eine Kuh Macht hätte, hätte man den wahrscheinlich besser vorbereitet, hätte mit Waffen durchgeführt. Ich glaube das nicht. Das war ein Aufstand, der völlig weil ich verurteile, was passiert ist. Aber das ist kein Gut gesehen. Das ist kein
Er hat einfach wieder, dass er sein Vizepräsident Mike Pence, der sich auch von ihm abgewendet hat,
aber schauen wir doch jetzt,
will zwingen.
Also gut, aber schauen wir doch nach vorne. Ich meine, du hast doch auch ein Interesse daran, dass wir jetzt wieder eine starke Figur im Weißen Haus haben, wo auch hoffentlich in Zusammenarbeit mit den Europäern die geopolitischen Herausforderungen, die riesig sind, die Krisenlage, die wir in der Ukraine haben, die wir in Israel, im Nahen Osten haben, der Umgang mit China zusammen angeht. Ich glaube, es ist wichtig, das ist jetzt, also, wenn wir nach vorne schauen, wir schauen, dass wir mit Trump ins Geschäft kommen, einen Deal können machen, dass er uns hilft, zusammen mit den, also den Europäern, den Amerikanern, dass wir die Probleme angehen, wo man ja unter den beiden leider in vielerlei Hinsicht vernachlässigt hat, beziehungsweise nicht richtig angegangen hat.
Also du kennst ja auch Russland gut und andere ehemalige Sowjetrepubliken und so. Was meinst du, was wird der Trump jetzt für eine Haltung haben und eine Strategie haben gegenüber Putin?
Ich nehme an, dass beide Zelensky und der Putin unter Druck wird setzen. Er wird Zelensky sagen, du musst die mit dem Putin in einer nützlichen Frist auf einen Waffenstillstand einigen. Du aber musst auch Konzessionen machen. Aber gleichzeitig wird dem Putin sagen, wenn du dich nicht in einer nützlichen Frist mit dem Zelensky einigst, dann werde ich ihn aufrüsten, werde ich ihm die besten amerikanischen Waffen geben, so viel er braucht. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, Trump ist so ein Dealmacher. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber er hat einen Deal. Und ich weiss jetzt nicht persönlich, ob der Trump viel von der Ukraine haltet, ob ihm die nachliegt. Aber was ich sicher weiss, der Trump liegt dem Trump nach. Er will nicht, dass der Präsident in die Geschichte eingeht, wo die Ukraine verliert, wo einen grossen Krieg verliert. Er wird sicherlich auch Druck auf Putin ausüben, um gesichtswahrend zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und dass es einen Waffenstillstand braucht, ist, glaube ich, nötig, dass Staaten jeden Tag junge Männer, junge Frauen im Kampf um Gebiet, wo wir nicht mal auf der Landkarte können zeigen.
Genau, Waffenstillstand ist richtig, aber es braucht auch Sicherheitsgarantien. Ohne die ist der Waffenstillstand nichts wert, weil du hast ja viele Deals gemacht und mit dem Putin einen Deal machen, das ist ohne Garantien ist nichts wert, oder?
Das ist richtig. Ich glaube, der Westen und auch die USA muss für die Ukraine eine Sicherheitsgarantie abgeben. Sie wird sie nicht in die NATO aufnehmen. Das wird weder der Trump noch europäische Staatsführer machen, aber es muss eine Garantie geben für die Ukraine, die sie auch vor weiteren Angriff schützt.
Deine nicht ganz unbekannte Ex-Frau Sean Fielding ist in den Schweizer Medien vorgekommen in den letzten Tagen. Du lachst schon. Dass sie total auf Kamala Harris abgefahren ist. Hast du mit ihr schon über das geredet, was jetzt passiert ist?
Ich habe ihr heute Morgen ein WhatsApp geschickt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Vielleicht ist sie noch am Schlafen. Aber wie so oft bin ich in politischen Fragen halt doch der bessere Ratgeber und bin richtig gelegen. Aber wie gesagt, die Trennung geht doch viele Familien durch. Meine Tochter ist heute auch enttäuscht aufgewacht, wo sie erfahren hat, dass nicht die erste Frau Präsidentin wird. Ich habe dann gesagt, das ist nicht so schlimm. Es hast du die Chance, noch die erste US-Präsidentin zu werden.
Also, er denkt immer sehr gross, unser Thomas Bohr. Danke dir vielmals, alles Gute und ganz schönen Tag, Thomas.
Dankeschön, dir auch einen schönen Tag. Merci.
Sehr interessant. Gehen wir in die Wirtschaft. Gehen wir zum Gerard Biasco. Er ist der CIO von der Privatbank Merki Baumann.
Also, Gerard, du bist ja unser Börsenspezialist. Heute Morgen die Börse hat unglaublich positiv reagiert. Nicht nur in der Schweiz, sondern im Nahen Osten. Also nein, im fernen Osten, muss ich sagen. Und erwartet man auch in Amerika, wenn man schaut, was die Futures sind vom Dow Jones und von der Nasdaq. Wie interpretierst du das?
Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass man jetzt da nicht die Emotionen zuvorderst lassen, sondern die Fakten anschaut. Und die demokratische Agenda von der Kamala Harris hat natürlich vorgesehen, und das kommt jetzt eben nicht, dass man die Unternehmenssteuern der USA erhöht hätte. Und höhere Steuern für die Unternehmen würde natürlich heissen, aber es kommt jetzt zum Glück nicht, weniger starkes Gewinnwachstum, sondern es wird Gewinnwachstum wird gut bleiben. Eventuell werden die Unternehmenssteuern sogar noch gesenkt. Und das ist natürlich eine positive Interpretation, die richtig ist, vor allem für amerikanische Aktien.
wird gewinnen, ist das, was am Schluss für die Aktienmärkte das Wichtigste ist.
Aber auch Schweizer Aktien. UBS ist, glaube ich, am Morgen an der Spitze gestanden in der Schweiz mit 4% im Plus. Warum gerade UBS?
Ja, man kann sagen, es geht mehr um den Finanzsektor, die Finanzaktien. Wir könnten profitieren, wenn, was immer so die republikanische Tradition war, ist, die Regulierung vom Finanzsektor sich nicht verschärft, sondern eher weniger scharf wird, dann ist das für Finanzsektoraktien, für Bankaktien zu positiv zu interpretieren. Übrigens auch Technologiesektor könnte weniger scharf reguliert werden. Auch das ist ein Sektor, wie auch der Energiesektor, der könnte profitieren von einer republikanischen Wirtschaftspolitik.
Bitcoin ist auch explodiert heute Morgen. Er ist ja ein Bitcoin-Kritiker gewesen, bis er dann mal Geld bekommt von der Bitcoin-Industrie. Und jetzt hoffen die, dass das irgendein Teil wird vom Staat, dass der da als Sicherheit Bitcoins kauft. Obwohl er früher gesagt hat, das ist Hokuspokus.
Es geht auch wieder um die Regulierung. Oder? Wir haben ja gesehen, dass die SEC jetzt in der demokratischen Administration unter Biden immer ein bisschen scharf ein bisschen auf die Regulierung geschaut hat, auch für Kryptoanlagen. Und das ist etwas, Kryptoanleger erhoffen sich jetzt, dass dort die Regulierung weniger scharf wird, ähnlich wie auch im Finanzsektor. Und das ist das, was man auch jetzt schon eingepreist in den Kryptoanlagenkursen.
Der Dollar ist ja eigentlich in der letzten Zeit runtergekommen, ja, ein bisschen hochgekommen in den letzten Wochen. Und heute ist er ziemlich wieder hochgegangen, fast schon hochgekumpelt. Was siehst denn du da für eine Prognose für den Dollar gegenüber dem Schweizer Franken?
Wenn man die Unternehmenssteuern nicht erhöht, dann ist das besser für das Wirtschaftswachstum. Und wenn man besseres Wirtschaftswachstum überkommt als im Alternativszenario von der demokratischen Regierung, dann heisst das natürlich im Verhältnis zu den anderen Regionen für die Währung von dieser Wirtschaft, also bei den US-Dollar, dass es eher positiv interpretiert werden kann. Und das ist genau das, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben ja in der Eurozone, insbesondere in Deutschland, desaströse Wirtschaftspolitik, muss man fast sagen. Und wir haben weniger starkes Wachstum jetzt schon. Und die Divergenz könnte sich noch ausweiten.
Soweit der Gerard Piasco. Er ist unser Börsenspezialist, danke dir vielmals für die Informationen und Einschätzung an dem heutigen Tag.
Danke und einen guten Tag.
Dann gehen wir weiter und reden jetzt mit dem Georg Hässler. Er ist NZZ-Militärexperte.
Georg, guten Tag. Es ist, glaube ich, eine neue Ausgangssituation, militärische Ausgangssituation für die NATO seit heute Morgen. Oder siehst du das anders?
Es ist tatsächlich eine neue Lage, aber ich glaube, die NATO ist insofern darauf vorbereitet, dass der Wahlsieg von Trump nicht ganz aus dem Blauen rauskommt oder aus dem Roten, wenn man die Farbe richtig wählen will, ja, sondern sich abgezeichnet hat. Aber man muss sagen, die NATO ist konventionell überhaupt nicht bereit, falls die USA relativ schnell würde von Europa verabschieden.
Eben, was heisst denn das? Also, weil er hat ja angedroht, schon mehrfach direkt oder indirekt, er will aus der NATO austreten oder vielleicht auch weniger Leistungen erbringen, militärische und so. Würde das heissen, dass die Europäer, so Staaten wie Polen, zu anderen Massnahmen müssten greifen, wie zum Beispiel eigene Atomwaffen konstruieren?
Also der Diskurs im Nordosten von Europa ist ein ganz anderer als bei uns. Also Polen zum Beispiel, schon jetzt konventionell massiv aufrüsten. Der Atombombendiskurs, der läuft. Allerdings noch nicht so öffentlich, aber er läuft tatsächlich. Solche Überlegungen werden tatsächlich gemacht. Ich glaube, aber etwas ist noch relativ wichtig. Der Rückzug oder die Verschiebung von den USA von ihrem militärischen Schwergewicht in den Pazifik, das ist ja nicht etwas, was ich nur der Trump jetzt aus einem Laune raus würde machen, sondern die Amerikaner sagen schon länger, und das hat schon Obama eigentlich gesagt, und das war auch die Politik von Biden gewesen, das Schwergewicht von den USA muss sich mittelfristig in den Pazifik verschieben, für quasi der Konkurrenz von China können zu begegnen. Und wenn man jetzt im Moment schaut, oder hat man in Nordosteuropa einen Flugzeugträger. Man hat im Nahen Osten einen relativ grossen Aufmarsch von den Amerikanern und man hat den Rest der Flotte mehr oder weniger der Navy rund um Taiwan rum. Und im Grunde genommen wollen sie eigentlich die Kräfte konzentrieren. Und die Europäer hätten eigentlich Zeit gehabt, sich auf den Sport zu bereiten. Die einzigen, die es wirklich gemacht haben, sind Skandinavien, Polen und die baltischen Staaten.
Also, das hat ja unter Obama schon angefangen, wo man gesagt hat, Amerika ist eigentlich eine pazifische Weltmacht und nicht eine atlantische. Aber wenn jetzt der Trump wette so eine Art Waffenstillstand am Zelensky aufs Auge drücken, den er nicht wieder akzeptieren will, könnten dann die Europäer die Ukrainer ausrüsten in der Form, dass sie den Krieg weiterführen können oder vielleicht sogar erfolgreich weiterführen können, wenn die Amerikaner aussteigen?
Das haben sie bis jetzt nicht gemacht und man hört dort Töne aus Berlin, dass man das eigentlich lieber nicht machen möchte.
Klar, aber wenn es passiert?
Wenn es passiert, ist die europäische Rüstungsindustrie nicht bereit, wirklich genug zu liefern. Es braucht die amerikanische Rüstungsindustrie und es stellt sich auch vielleicht ein bisschen die Frage, ob die amerikanische Rüstungsindustrie gegen Bezahlung wo weiter dabei wäre. Also ich glaube, es gibt jetzt so eine Untervariante. Wenn die Europäer allein müssen stemmen mit der eigenen Industrie, dann reicht es nicht. Wenn sie aber finanziell noch quasi die amerikanische Rüstungsindustrie mitnehmen, dann kann das weitergehen. Aber ob Europa bereit ist, die finanzielle Last zu tragen, das ist die andere Frage.
Er hat sich ja selber unter Druck gesetzt, Donald. Er hat gesagt, an einem Tag löse ich das Problem. Und zwar sogar bevor er das Amt antritt. Was sagst du zu dem?
Ja, das ist ja ein Szenario, das man macht, dass er jetzt gleich irgendwann mal da auf Kiew wird telefonieren und auf Moskau wird telefonieren, Bedingungen wird durchgeben. Das Szenario ist in den NATO-Kreisen relativ vertieft diskutiert worden und ist eigentlich interessant, wenn man im Zelensky seinen Siegesplan, die 5 Punkte, die er da hat rausgelassen, vor einem Monat genauer anschaut, dann läuft vieles darauf her, dass sie sich eigentlich, dass eigentlich Kiew so eine Trump-Phase antizipiert hat und eigentlich einen Deal vorschlägt. Auf der einen Seite sagen sie, wir sind die stärkste Armee einer von Kontinentaleuropa, wir können die Amerikaner entlasten, damit sie eben richtig Pazifik sein sollen. Und auf der anderen Seite lösen sie sogar vor, dass der Westen die Bodenschätze und die Landwirtschaft kann, nutzen in der Ukraine quasi als Deal. Und die Antizipation ist gemacht. Die Frage ist jetzt einfach, was der Trump damit macht, von wem das er beraten wird. Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, für das auch ein bisschen auszunivellieren, ist, dass der polnische Präsident Duda von der konservativen Partei, von der Peace-Partei, einen relativ grossen Einfluss hat für Trump. Und von dem her ist eine relativ schwierige Prognose zu machen. Es kann sein, dass der Trump am Schluss, weil er ja jemand ist, der bei einem Deal binden will, am Schluss dem Putin eben nicht entgegenkommt, wenn der Putin alles will. Und eben nicht wohl verhandeln, sondern auf den Maximalforderungen bleibt bestraft.
Eben, also wenn man schon würde einen Kompromiss finden in Sachen Territorium, müsste es ja Sicherheitsgarantien geben.
Genau.
Und wie könnten denn die aussehen? Jetzt außerhalb von einer Vollmitgliedschaft bei der NATO, die wahrscheinlich nicht machbar ist in der nächsten kurzen Zeit?
Die Deutschen haben sich ziemlich stark dagegen ausgesprochen. Auch dort tun sie in Polen und in Skandinavien anders. Die Möglichkeit, dass man unter Umständen würde, polnische Truppen in die Ukraine schicken, quasi als Stolperdraht, so wie man es jetzt eigentlich bereits im Baltikum hat, das ist eine Wahrscheinlichkeit, die relativ hoch ist.
Daraus
aber dabei war, das ist eine Diskussion, die geführt wird. Und Litauer hat gesagt, wir müssen jetzt eigentlich aus Reaktion auf die nordkoreanischen Soldaten, müssen wir Truppen können entsenden. Die Frage ist, wie das politisch in der NATO aufgefasst wird, ob der Nordatlantikrat so etwas würde zustimmen oder ob das eine nationale quasi Initiative
wäre. Was meinst du? Ist das realistisch, oder? Ist das irgendwie einfach eine Drohszenariensituation, die nicht realistisch umsetzbar ist?
Ich glaube, es ist nicht realistisch umsetzbar, weil das Interesse am Schluss insbesondere von Polen und der Nordostflanke ist, eigentlich die baltischen Staaten zu schützen. Und also eine Eskalation ist nicht unbedingt im Interesse, weil schlussendlich würden die kleinen Staaten oder Peripherie am meisten leiden. Ich glaube, es ist eine Drohkulisse.
Soweit Georg Hässler, Militärexperte von der NZZ. Danke vielmals. Und am heutigen Tag hat sich eben vieles geändert durch die Wahl von Donald Trump und hat militärische Auswirkungen, wirtschaftliche, politische Auswirkungen. Und mit all denen müssen wir uns befassen und über all die tun wir informieren.
Danke vielmals. Wir bleiben dran. Wir machen kurz Werbung und sind wieder zurück. Talk Radio am 11:30 am Mittwoch, 6. November. Wir haben einen neuen Präsidenten. Die USA hat einen neuen Präsidenten. Donald Trump hat es also geschafft. Wir diskutieren schon seit dem 10. mit Experten darüber und auch mit Hörerinnen und Hörern. Und jetzt probieren wir die Schaltung, Roger, zum Matthias Ackeret, der in Florida ist. Hörst du uns, Matthias?
Ja, guten Morgen miteinander.
Oh, das klingt ja wirklich gut. Das ist wie wenn du da im Nachbarzimmer wärst, da neben unserem Studio. Erzähl mal, was du da erlebt hast bei deinen Abenteuern auf dem Weg, um den grossen Manitou Donald Trump zu treffen.
Jawohl, also ich bin in West Palm Beach, das ist eigentlich das Epizentrum, wo jetzt die ganze Welt drauf geschaut hast. Wir sind da drei Kollegen oder vier Kollegen, die jetzt da unterwegs sind. Und am Mittag waren wir noch in Mar-a-Lago. Das ist ja das Anwesen, wo der Trump zu Hause ist. Wir haben das dort ein bisschen angeschaut von außen dran. Und heute Abend waren wir eben in dem Convention Center und haben dort dann eigentlich ein bisschen gewartet auf das, was an dem heutigen Abend passiert.
Also bist du drin gewesen? Bist du drin gekommen?
Ja, also ins Convention Center, dort, wo die Party war, selber nicht. Aber unten dran, in der Restaurant, im Restaurantbereich, bin ich gewesen, den ganzen Abend. Und interessant war eigentlich, und das ist eigentlich noch speziell, dass auf allen Fernsehen, wo dort gelaufen ist, die Wahlen nicht übertragen worden sind, sondern ein Rugby-Spiel und ein Eishockey-Spiel. Und die Begründung war vom Hotelmanager, man sei neutral und will für keine Partei ergeben.
Dann hast du eigentlich gar nichts gesehen.
Wohl, ich habe relativ viel gesehen und zwar auch ein bisschen von dieser Stimmung mitbekommen, die da passiert ist. Jetzt redet die ganze Welt, was heute da passiert ist in Florida. Wenn man dort rumgelaufen ist, hat man gemerkt, es ist relativ ruhig. Also, das ist schon aufgefallen in den letzten Tagen, auch in Miami. Es hat kein Plakat für den Trump, es hat auch kein Plakat für Harris. Also der Wahlkampf war eigentlich unter dem Radar gewesen. Aber in dem Restaurant haben die Leute eigentlich das relativ passiv diskutiert, nur wenn man sie angesprochen hat auf das. Und auch heute Abend war das ein bisschen der Fall gewesen. Also es ist sehr gesittet zugegangen, es hat keine Anti-Trump-Demonstration gegeben. Auf die andere Seite, auch wo der Wahlkampf von Trump bekannt worden ist, hat es kein Feuerwerk gegeben. Es sind dann etwa 200-300 Leute vor dem Convention Center gestanden. Die haben dann grosse Boxen aufgestellt und die Rede von Trump übertragen lassen, haben dann geklatscht und ein bisschen gerufen gehabt. Aber es war eine sehr friedliche Stimmung. Und es ist mir ein bisschen vorgekommen, wie wenn Schweizer Fußballnazi spielt und irgendwie vielleicht ein Unentschieden macht oder einen knappen Sieg. Etwa die hat einen gerufen. Aber viel mehr ist eigentlich nicht passiert.
Keine grosse Begeisterung, oder? Dass man das Gefühl hat, eben jetzt der, der liebe Gott geschickt hat, um Amerika zu retten, wie es Donald Trump gesagt hat, dass das jetzt passiert ist, dass die aufgejubelt haben.
Jawohl, es ist eben auch interessant. Ich war ja schon 2016 in Amerika, wo der Trump das erste Mal gewählt worden ist. Es war ein ganz anderes Publikum. Also auch die Leute, die in das Convention Center waren, da hat man das Gefühl, es sind viel jüngere Leute. Es sind alle auch ein bisschen besser verdienende Leute. 2016 haben wir dann schon das Gefühl gehabt, das sind die Cowboys aus dem mittleren Westen, die jetzt hier auf New York sind, die Trump feiern. Also es hat da schon eine Verlagerung stattgefunden. Und das habe ich eigentlich noch spannend gefunden. Also es ist ganz ein anderes Publikum, das war, aber es war eine gewisse Leichtigkeit gewesen. Und dann hat es natürlich schon Fanatiker gegeben von Trump, der dann eben gesagt hat, der liebe Gott habe jetzt einen Trump gesendet, dass er Amerika rettet. Es ist jetzt das grosse Comeback. Das ist ja nicht einfach ein Zufall, dass jetzt also so passiert. Also die hat es schon gegeben, aber die sind eigentlich in der Minderzahl gewesen. Was aufgefallen ist, unter den Trump-Anhängern hat es sehr viel Schwarze gegeben. Es hat auch sehr viele spanisch sprechende Leute gegeben. Das ist ja klar, hier in Florida, Miami sind ja die daheim. Aber das ist eigentlich vom Publikum her. Aber wie gesagt, die ganz grosse Euphorie, dass jetzt ein Feuerwerk über Miami und Palm Beach gewesen wäre, das hätte in dem Sinn nicht stattgefunden.
Aber wie ist es denn für dich gewesen, oder? Du willst ja möglichst nah aneinander kommen, du willst mehr oder weniger dabei sein, wenn Weltgeschichte gemacht wird. Und jetzt hast du da draußen warten stundenlang.
Ja, was heisst draussen warten? Wir sind zuerst im Convention Center, wir sind in Mar-a-Lago.
Draussen? Aber nicht drinnen?
Ja. Ja, die kannst du drinnen, aber fast drinnen.
Oh, Matthias, ich kann es nicht lassen. Extra bist du nach Miami geflogen, um dort dabei zu sein, wenn da irgendetwas passiert. Und jetzt hast du fast reingekommen.
Nein, aber das habe ich von dir gelernt bei Tele24, dort, wo es passiert. Und es ist natürlich dort, wo es passiert ist. Also, man hat natürlich schon gemerkt, das ist irgendwo durch schon ein historischer Moment. Aber er ist nicht so, wie sich die ganze Welt das vorgestellt hat. Nein, es ist sehr zivilisiert, sehr gesittet zugegangen. Was auffallend ist auf der anderen Seite, es hat sehr viel Polizei gehabt. Es hat überall Sicherheitsabschränkungen gehabt, hat Steinblöcke aufgestellt. Und das ist ja klar. Nach diesen zwei Attentatversuchen auf den Trump ist natürlich die Polizei jetzt einfach ein bisschen alarmiert gewesen.
Wunderbar, also du hast deine Mission erfüllt, bist mindestens etwa auf 100 Meter Distanz an Trump angekommen. Jetzt kannst du wieder heimkommen, wir freuen uns, wenn du wieder da unter uns weilen wirst.
Ja, es ist ein bisschen, also ich glaube, am Blockplatz 1980 war vielleicht fast noch mehr los wie der heute.
Genau.
Aber es ist eine ähnliche Euphorie.
Ah, ähnliche Euphorie. Es ist ein Pointe, knapp daneben ist. Aber danke vielmals, schönen Tag. Gell?
Danke, also, schlaf gut.
Schönen Tag noch.
Danke vielmals, ciao, Matthias Alkener. Das ist direkt aus Florida. Gehen wir zu Markus Diemeyer, der ist der Chefredakteur von der Handelszeitung und Radio 1 Kolumnist.
Also, es geht jetzt auch um die Wirtschaft, Markus. Und die Frage jetzt an dich, du hast ja mal geschrieben vor kurzem, Donald Trump ist eine Gefahr, die unterschätzt wird. Seine offen geäußerten Absichten reichen aus, um Schauerschübe auszulösen. Was sagst du jetzt nach dem klaren Wahlsieg?
Ja, Schauerschübe sind ausgelöst. Nein, ja. Ich glaube, das ist so. Ich meine, du hast mich auf die Wirtschaft angesprochen. Ich meine, im engeren Sinn haben wir die Geschichte mit den Zöllen, haben wir die Geschichte mit der massiven weiteren Verschuldung von der USA, haben wir die Geschichte, dass er möglicherweise die Unabhängigkeit von der Notenbank eingreift. Aber ich meine, im weiteren Sinn sind auch die institutionellen Sachen halt auch von Bedeutung. Also wenn Autokratie, wenn er denen hofiert, wenn er die ganzen internationalen Institutionen noch mehr vernachlässigt, wenn die ganze Bewegung sich auch noch auswirkt auf andere Länder, hat das natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Ich meine, wir haben den Nobelpreis gehabt, genau zu dem Thema, dass solche Institutionen, die inklusiv sind, demokratische Institutionen halt einfach auch für die Wirtschaft gut sind und so eine spaltende Politik, wenn jemand kommt und sagt, ich verfolge eigentlich meine internen Gegner, also beziehungsweise meine politischen Konkurrenzen sind der Feind von innen und die würde ich allenfalls sogar mit staatlichen Institutionen verfolgen, dann ist das sehr beunruhigend. Aus wirtschaftlicher und politischer Sicht, das geht da irgendwo zusammen. Und ich finde es nicht so entscheidend, das war meine Absicht, als ich das geschrieben habe, ob er jetzt das alles kann durchsetzen kann. Ich finde es schon wahnsinnig, dass jemand, der das so sagt, der ganz klar sagt, er will das machen, das ist für mich eine unglaublich beunruhigende Botschaft für Amerika, aber auch für die Welt. Ich meine, man sieht es nicht nur der Trump. Er ist ja gewählt worden, trotz diesen Aussagen. Und wir haben ja Entwicklungen auch in Europa, die in diese Richtung gehen. Das ist Begründung für die Schauer.
Also, du hast ja mitbekommen, dass die wichtigsten Ökonomen in Amerika, auch im Wall Street Journal, wo innenpolitisch rechts ist, gesagt, es kommt nicht gut, wenn der Trump kommt. Das wird die Wirtschaft schädigen, alle die Sachen, die du erwähnt hast, und ein paar andere Sachen dazu. Trotzdem, jetzt nach dem Wahlsieg ist die Börse überall aufgegangen. Was sagst du da dazu?
Also das überrascht mich nicht. Man redet ja da vom Trump-Trade. Also ich meine, wenn du den Unternehmen, also vielleicht muss man grundsätzlich sagen, was für Unternehmen gut ist, heisst nicht unbedingt, dass es für Länder gut ist. Und das heisst auch nicht, dass es mittelfristig und langfristig gut ist. Also die Frage ist auch noch für welche Unternehmen. Am deutlichsten ist ja sehr stark gestiegen, ist zum Beispiel Tesla, was nicht sehr überrascht. Ansicht von dieser Nähe vom Herrn Musk zum Trump, die ist jetzt heute um fast 4% auf, 3,5%.
UBS aber auch.
Ja klar, aber das, bei den Banken ist es natürlich so, dass Banken profitieren, wenn der Gesamtmarkt aufgeht, weil sie halt einfach am Markt verdienen. Das spielt nicht. Aber du hast recht, es sind eigentlich, wenn man den Index anschaut und auch die Futures, also die noch nicht eröffneten
Börsen
in den USA, der Dollar, Bitcoin vor allem auch, das ist ja auch nicht überraschend. Ja. Ich meine, der Hintergrund ist, er verspricht Steuersenkungen. Das ist natürlich mal in erster Linie gut für Unternehmen. Dann verspricht, also sind sie entlastet, weil Frau Harris hat die Regulierungen eingeführt und er will das eigentlich eher abbauen. Das ist natürlich
aber er hat ja seine erste Amtszeit die grösste Verschuldung gemacht, was je gegeben in der amerikanischen Geschichte mit 8 Trillionen. Und das widerspricht ja eigentlich der bürgerlichen Politik, wo man sagt, man muss ausgleichende Budget. Das ist genau das Gegenteil.
Ja, absolut. Aber das ist jetzt, du hast mich nach den Unternehmen gefragt. Ja. Wir haben die jetzige Reaktion, weil wir sehen, wie das rauskommt. Aber ich meine, die Amerikaner und auch die Unternehmen wahrscheinlich zu einem rechten Teil setzen immer noch darauf, dass das nicht eine grosse Folge hat, nicht so schnell, weil halt die Amerikaner sich das bis jetzt immer haben können erlauben. Sie haben den Dollar als Weltwährung, sie haben den grössten und tiefsten Kapitalmarkt. Ob das auf die Dauer dann weiter so funktioniert, weil sich einfach keiner dafür interessiert, wie die Verschuldung steigt. Übrigens auch Frau Harris nicht, aber der Herr Trump ist da noch viel krasser gewesen. Das wird man sehen und ist auf jeden Fall ein Risiko. Und das ist auch das, wo die Ökonomen, die du auch erwähnt hast, massiv darauf hinweisen. Auch eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern haben ja Schreiben gemacht.
75 Nobelpreisträger? Ja. Wow, das hat es also in dieser Form noch nie gegeben. Also das ist schon etwas, was man müsste anhören.
Ja. Ich meinte einfach auf Börsen schauen, ja, aus Sicht, wenn ich irgendwo investiert bin und denke, okay, das könnte jetzt gerade profitieren, das Unternehmen, macht Sinn, aber daraus würde ich keine politische und schon gar keine gesamtökonomische Aussagen für die Zukunft ableiten. Das muss man trennen.
Das ist der Markus Diemeyer, Chefredakteur von der Handelszeitung. Faszinierend, was du da sagst. Danke vielmals für deine Einschätzungen.
Ich danke euch und einen schönen Morgen.
Ja, ebenfalls. Einigermaßen schön.
Und jetzt hat der Roger natürlich die ganze Nacht nicht geschlafen und jetzt zum Schluss noch das Herzlichste. Vielleicht für dich. Wir haben noch den Radio 1-Hörer Evergreen, der Doros.
Was?
Der sich da auch noch äussert, den ich jetzt hier zuschalte. Doros, hörst du uns?
Ja, hoi Marc, sali.
Okay. Sali, Doros. Also bist. Gibt's dich noch?
Ja?
Gibt's dich noch?
Ja, ich bin ungeimpft und lebe noch.
Ja, das ist gut, das freut mich.
Gut. Du aber auch.
Ja, ich bin geimpft und lebe auch noch.
Eben,
aber heute Morgen nicht so wahnsinnig gut. Also, ja, was wolltest du uns sagen?
Du, einiges. Ich meine, ich bin nicht so überrascht, wobei wir natürlich bis zum Schluss haben die, sagen wir, zu einer Republikanerin gehen lassen. Auch ein bisschen zittert, oder? Und die Reaktion von der Börse sieht man, die haben es auch nicht wirklich vorausgesagt. Aber was man vor allem kann sagen kann, ist, ich meine, Harris hat in den letzten 4 Jahren gute Zeit gehabt, um etwas zu ändern und das besser zu machen. Und das hat sie,
das kann eine Vizepräsidentin gemacht. Nie machen. Die ist nur dort, um parat zu sein, wenn der Chef kippt.
Ja, also, der Chef ist jetzt ein bisschen apathisch, oder?
Ja.
Der ist schon lange nicht mehr so. Aber sie wäre eigentlich zuständig für die Zeitgrenzen und hat das ganz schlecht gemacht. Es waren ja Rekordzahlen von den illegalen Migranten. Und am Schluss, wenn du schaust, ich meine, die Unterstützer, die es eingekommen hat, das sind alles so irgendwelche Hollywood-Stars, Millionäre, die nicht mehr schauen, dass irgendwie Essen auf den Tisch kommt.
Ja, nein, hat der Milliardär, wie der Elon Musk, der reichste
ja,
Mann der Welt.
Ja, er ist ein Macher, oder? Ich meine, er ist einer, der etwas auf die Beine stellt und er macht ein Raketenprogramm, das viel günstiger ist.
Ja, ja. Also, wieso überrascht mich das nicht, dass du A anrufst und B ein Trump-Fan bist? Warum nicht?
Ja, ich bin nicht ein Trump, nein. Sonst wird es wieder etwas ins Maul legen.
Du hast doch jetzt gerade geschwärmt.
Ich sage, nein, ich habe nicht von Trump geschwärmt. Ich sage, das Kabinett, das er mitbringt, Elon Musk, ein Robert Kennedy Junior.
Ah, das muss man noch sagen. Ja, das ist der eben gesagt hat, man sollte nicht impfen und das Fluor aus dem Wasser nehmen. Der soll jetzt für Gesundheit zuständig sein.
Ja, genau. Da,
hätte er dich können nehmen?
Ja, sicher. Ich hätte ihm sicher da können helfen. Nein, es geht ja um Gesundheit allgemein, nicht nur ums Impfen. Es geht auch um die ganze Versuchung von irgendwelchen Essen und so. Das Kabinett von ihm ist, finde ich, gut.
Also es gibt gar noch kein Kabinett. Er hat Versprechungen gemacht. Am Musk hat er Versprechungen gemacht.
Ja.
Und am RFK hat er das gemacht, damit er nicht selber antritt.
Meinst du, es wird nicht kommen?
Was?
Er wird, also der Musk ist ja selber betroffen. Er hat selber ein Autowerk in China. Er wird Strafzölle bekommen. Was er aber im Interview mit dem Joe Rogan gesagt hat, ist, er braucht einfach Zeit und dann kann er seine Fabrik halt in die Staaten bringen. Was ich positiv finde, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht gut, wenn wir alle ein Klump da von China kommen und abhängig sind und all die Hightech-Sachen, die produziert werden und wir nachher da einfach keine Arbeitsstelle haben, oder? Und das ist sein Ding und das ist bei den Leuten angekommen und darum haben sie ihn gewählt.
Ja.
Und was auch noch passiert ist, ich meine, die Harris ist ja sorry, also wenn das jetzt die erste Frau Präsidentin jetzt soll werden, sorry, da gibt es glaube ich bessere.
Aha.
Da müssen sie einfach eine bessere bringen und die wird gewählt. Garantiert, ob sie jetzt irgendwie Inderin oder schwarz ist, das ist dann egal, Demokratin. Wichtig ist, dass sie selber das auf die Reihe bringt, oder?
Das wird sie jetzt nicht können machen, weil sie hat da ziemlich klar verloren. Danke vielmals, Doros, für den Anruf und für deine Einschätzungen, die eben für mich nicht ganz aus dem blauen Himmel oben abkommen. Ja, genau, du bist immer noch dort.
Zeit wird uns zeigen, was über das da.
Gut, wenn wir dann schauen, genau.
Wir müssen ihn ja nicht mögen. Wichtig ist, dass er eine gute Politik macht.
Absolut, absolut.
Mensch finde ich ihn auch nicht zum Coolen, ehrlich gesagt.
Nein, das überrascht mich jetzt. Ja.
Aber ich finde, was du machst, finde ich jetzt gut, oder?
Okay.
Wir müssen sagen,
jetzt muss man nicht noch den Schmaus bringen. Das macht alles. alles nur noch schlimmer. So gut.
Dann nehme ich die Lehrschalen wieder.
Gut, okay.
Danke.
Danke, Doros. Okay, ciao, Doros.
Danke, das war es vom Talk Radio von heute. Jetzt haben wir also wirklich viel gehört. Und alles ist gesagt.
Ja, es ist sehr viel gesagt worden. Wir haben viele Aspekte angebracht. Alle sind wir eigentlich überrascht gewesen. Inklusive der Doros, der eben das Gefühl hatte, der gewinnt dann am Schluss nicht. Man hat eher das Gefühl gehabt, Harris hat aufgeholt am Schluss und hat mehr Zustimmung gehabt, hat grössere Rallyes gehabt und ist jetzt total abgeschifft, wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut. Und dass wir schon mit morgen, Schweizer morgen, 7 oder 6 schon gesehen hat, wer Präsident wird, das hat niemand erwartet. Und ich glaube, Donald Trump als Letzter. Und jetzt wollen wir schauen, er hat so viele Ankündigungen gemacht, so viele Drohungen hat er ausgesprochen. Jetzt wollen wir schauen, was er von dem umsetzt und was er nicht umsetzt. Und wenn wir schauen, wie das rauskommt, ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, man will sich ein bisschen mit ihm arrangieren. Bis zum Herrn Zelensky, der muss sich auf eine Art und Weise mit ihm arrangieren, ist ja ganz klar. Aber auch Leute, die vielleicht vorher erinnern, dass aus der Distanz angeschaut, dann haben das Gefühl, jetzt müssen wir also da jetzt mit dem einen grossen Deal machen. Ich habe meine Vorstellung, einer, der x-mal angeklagt worden ist, der Gesetz gebrochen hat, der Geheimdokument gestohlen hat, der Wahlen nicht akzeptieren bis auf den heutigen Tag, der Frauen sexuell auf das Schlimmste belästigt hat und das auch noch in den Hollywood-Tapes, hat man es ja gehört, sich lobenswert mit dem ist er hausieren bei seinen Kollegen, dass der jetzt nochmal 4 Jahre Präsident wird, obwohl er jetzt schon wirklich gegen die 80 geht. Das ist für mich etwas, mit dem kann ich mich nicht so leicht abfinden. Aber wir werden jetzt schauen und die Würfel sind gefallen und die Welt ist heute ein bisschen anders, als sie noch gestern war.
Danke vielmals, Roger, und ich hoffe, dir gibt es jetzt ein bisschen Erholung, ein paar Stunden, wenigstens nachdem, dass du die ganze Nacht da durchgemacht hast. Unglaublich. Und wenn ihr Leute im Umfeld habt, die nicht haben können hören, das Talkradio, das hochspannende Talkradio, gebt uns noch eine Stunde, zwei Zeit und dann gibt es die ganze Sendung auch als Podcast auf radio1.ch. Danke fürs Interesse, weiter geht's mit den News und dann Jonas Wirz.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.